Gibt es vielleicht Sachen, wo wir immer schon mal gesagt haben, für die hätte ich gerne mal Zeit und Raum? Und jetzt bietet sich dieser Raum und jetzt müssen wir ihn nutzen. Und ich glaube, damit tun wir uns unglaublich schwer, weil wir eben immer noch glauben, wir müssten gerade weiter funktionieren. Und ich glaube, das ist jetzt die einmalige Chance, dass uns gerade verziehen würde, wenn wir nicht funktionieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin David.
Und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Seit unserer letzten Podcast-Aufnahme hat sich einiges verändert. Die Welt hat sich gefühlt in eine andere Richtung gedreht, denn die Corona-Pandemie bestimmt aktuell wirklich unser Handeln und auch unser Denken. Und jede und jeder von uns muss sich nun den neuen Herausforderungen und Gegebenheiten anpassen. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr und eure Familie seid gesund. Wir versuchen natürlich auch weiterhin Gespräche mit spannenden Frauen in diesem Podcast zu führen und werden sicherlich in dem einen oder anderen Gespräch auch Bezug nehmen auf die aktuelle Krise. Auch unser Setup sieht etwas anders aus momentan. Wir treffen uns mit unserer Gästin bei Skype oder Zoom oder Google Meet. Und David und ich sind auch in zwei unterschiedlichen Städten. Also ich bin in Berlin, David ist in Brüssel. Und manchmal klappt es und manchmal gibt es aber auch kleine Tonstörungen, für die wir uns jetzt einfach schon mal im Vorfeld entschuldigen wollen. Aber im Vordergrund steht natürlich das Gespräch mit einer tollen Frau. Also verzeiht uns die kleinen Tücken, die sich manchmal leider nicht vermeiden lassen. Und über die Zeit, die wir mit unserer heutigen Gästin bekommen haben, freuen wir uns ganz besonders.
Wir freuen uns besonders, weil sie schon mal bei uns auf der Bühne saß, bei unserer monatlichen Eventreihe. Und sie war auch schon mal Gästin bei unserem Podcast, und zwar eine der sehr, sehr frühen Episoden ganz am Anfang. Ihr Name ist Verena Pauster und Verena engagiert sich bei sehr vielen Themen und besetzt viele spannende Positionen. Sie ist unter anderem Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums sowie im Vorstand des Vereins Digitale Bildung für Alle. Und sie ist Gründerin von Haber Digital Werkstatt und Fox & Sheep und war dort bis zuletzt Ende des Jahres 2019 Geschäftsführerin.
Wir sprechen mit Verena über ihr Thema. Digitale Bildung, das gerade so präsent ist und durch Homeschooling enorm an Relevanz gewonnen hat. Zudem diskutieren wir im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie natürlich auch über Chancen und Risiken für die persönliche Entwicklung, die aktuellen politischen Maßnahmen auch und gerade in Bezug auf Bildung. Verena, wie ihr wisst, ist von Kopf bis Fuß Unternehmerin, sodass es im Gespräch natürlich auch darum geht, wie Startups mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise klarkommen. Verena teilt sehr persönlich und klar mit, was sie aus den letzten Wochen gelernt hat, mit welcher Erfahrung sie gerne auf diese Zeit zurückblicken möchte und was sie sich von uns, der Gesellschaft und der Politik erhofft. Wie immer ein total besonderer Moment, mit Verena zu sprechen und hinter ihre Gedanken ein bisschen zu blicken.
Ja, und bevor es losgeht, stellen wir euch unseren Partner Schieß Mercedes vor. Enger Kooperation mit Schieß Mercedes startet dieses Jahr zum dritten Mal das Grace Summer Camp in Berlin. 20 angehende Gründerinnen werden dort mit der Unterstützung von anderen Gründerinnen sowie Mentorinnen und Coaches in 2,5 Wochen ihre Startup-Idee vom Konzept ersten Entwurfs eines Businessmodells über erstes Prototyping und Storytelling bis zum Pitch Deck entwickeln. Grace hat sich zu dem Ziel gesetzt, ambitionierte Frauen bei der Umsetzung ihrer Idee zu begleiten und eine starke Gründerinnen-Community zu schaffen. Und im aktuellen Schieß Mercedes Newsletter interviewt Gastautorin und Head of Program von Grace Leonie Moos drei Teilnehmerinnen des Grace Summer Camps, die ihre Ideen nun umsetzen. Außerdem gibt Leonie Moos dir auch 5 Tipps, wie auch du deine Idee weiterentwickeln kannst.
Ihr könnt ganz einfach Teil der Schieß Mercedes Community werden, indem ihr euch für den Newsletter anmeldet unter newsletter.schießmercedes.de. An dieser Stelle wie immer ein ganz großes Dankeschön an Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Episode. Jetzt geht es los mit dem Role Models Podcast. Das ist Episode Nummer 46. Und bitte entschuldigt die Tonqualität, die variiert an einigen Stellen. Und wir sind sehr dankbar für euer Verständnis. Also jetzt ganz viel Spaß mit der erkenntnishungrigen, motivierten und sehr optimistischen Verena Pauster Und ganz wichtig natürlich auch, bleibt gesund. Verena, danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Das ist etwas ziemlich Besonderes, weil erstens die Umstände, in denen wir uns jetzt heute hier treffen, nämlich nicht bei dir im Wohnzimmer, bei mir im Wohnzimmer oder in der Küche, sondern über Skype, ziemlich besonders sind. Und weil du auch die erste Gästin bist, die zum dritten Mal da ist.
Was?
Wir haben...
Oh, die armen Zuhörer.
Wir konnten das auch gar nicht glauben. Und es liegt gefühlt Jahrzehnte zurück. Also das erste Mal haben wir uns gesehen 2018 bei einem Event im März und dann nochmal zum Podcast 2018 im Mai. Und gefühlt sind dazwischen, ich weiß nicht, die Welt hat sich komplett verändert, gedreht. Es hat im Prinzip unser aller Leben auf den Kopf gespielt, auf den Kopf gestellt. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns auch ein sehr besonderes Gespräch jetzt heute mit dir. Also danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ich würde super gerne damit einsteigen, dass du Ende letzten Jahres, 2019, eine sehr mutige und starke Entscheidung getroffen hast, nämlich die Geschäftsführung von Fox & Sheep und der Haber Digitalwerkstatt abzugeben und dir für dieses Jahr vorgenommen hast, einfach mal nichts zu machen und die Welt etwas zu entdecken und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Und jetzt sitzen wir hier Anfang, Mitte April und wie geht es dir jetzt mit diesem Plan, den du damals hattest und mit der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden? Also wo bist du gerade?
Ja, also ich glaube, das mit mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, das hat geklappt. So viel hätte es auch nicht sein müssen. Aber nein, Spaß beiseite. Also das war ein großer Schritt Ende des Jahres. Und was natürlich jetzt total surreal ist, ist, dass ich mein Leben lang gearbeitet habe und die letzten 8 Jahre diese beiden Firmen geführt habe. Und jetzt sind wir in der größten Krise, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Und ich bin irgendwie für gar keinen verantwortlich, also außer jetzt für meine Familie und mich selber. Und da habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Also ich habe fast so das Gefühl, ich hätte die im Stich gelassen und bin irgendwie wirklich, so blöd das klingt, dankbar, dass zum Zeitpunkt meines Austretens noch nicht mal in Wuhan der erste Corona hatte, damit du wirklich dir ganz sicher bist, dass du nicht das Handtuch geworfen hast, weil du wusstest, was da jetzt kommt. Also deswegen, ja, dieses Jahr sollte ein Jahr sein, in dem ich mal die Dinge auf mich zukommen lasse, mal nichts mache, ist vielleicht falsch, weil ich mache immer irgendwas, aber mal keinen Plan habe. Und jetzt haben wir alle keinen Plan mehr. Und das ist nicht so richtig das Jahr jetzt, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Und auf der anderen Seite lerne ich es vielleicht jetzt gerade the hard way, wie es ist, keinen Plan zu haben.
Du hast gerade gesagt, nichts machen passt gar nicht zu dir, das stimmt. Du machst immer irgendwas und wenn man sich die letzten Wochen anschaut, also war ich zumindest so beeindruckt davon, mit was für einer Schnelligkeit, aber vor allem mit was für einem Fokus du reagiert und gehandelt hast in dieser Situation. Du hast, ich meine, in den letzten Jahren dich schon immer für das Thema digitale Bildung eingesetzt. Und wie können wir Kindern den Zugang geben zu Technologie und zu digitalen Lernmitteln? Und hast jetzt gefühlt in einem Augenschlag eine Webseite aufgebaut, die eine super Quelle oder Ressource ist für Eltern, die noch nie Homeschooling gehört haben, die keine Ahnung haben, wie sie ihre Kinder den ganzen Tag bespaßen sollen. Nicht im Sinne von, wir gehen nach draußen und spielen mal Fußball, was auch wichtig ist, aber im Sinne von, wie können wir unseren Kindern etwas beibringen, wenn die Schulen geschlossen sind. Kannst du uns ein bisschen an diesen Moment oder zu diesem Moment zurückbringen, wo du für dich entschieden hast, okay, ich mache jetzt was und das ist die eine Sache, auf die ich mich jetzt konzentriere?
Ja, also das Lustige ist tatsächlich, dass ich ja dachte, jetzt lasse ich das Thema digitale Bildung mal 6 oder 9 Monate ruhen. denn ich habe mich gerade 8 Jahre Tag ein, Tag aus damit beschäftigt und danach greife ich es wieder auf, weil es ist einfach mein Thema und dann ja, wird es plötzlich so systemrelevant, dass du gar nicht weggucken konntest. Und das weiß ich noch ganz genau, das war der Samstagmorgen des ersten Wochenendes, wo es angekündigt war, dass Montag die Schulen zugehen. Und es war morgens um 7, ich war wach, alle anderen schliefen noch, also alle Kinder und mein Mann. Und ich saß da und dachte, so, jetzt gehen Montag die Schulen zu, wie mache ich denn das jetzt? Okay, jetzt brauchen wir erstmal einen Plan, wie ab Montagmorgen das hier zu Hause aussieht. Okay, welche unterstützenden Materialien setze ich denn jetzt ein? Was brauchen die denn jetzt für eine Umgebung mit Computer und so? Und plötzlich war ich so, puh, das fällt mir schon gerade nicht so leicht, mir das jetzt vorzustellen ab Montag. Wie muss es jetzt gerade Eltern gehen, die überhaupt gar nichts mit diesem Thema am Hut haben? Und dann habe ich wirklich von 8:30 bis 9:30 in einer Stunde einen LinkedIn-Post geschrieben aus, hier sind die 28 Lernportale, die mir gerade einfallen, die euch helfen könnten. Und habe das einfach live gestellt mit der Erwartung, dass da 10 Leute schreiben, vielen Dank, ganz praktisch. Und das hat eingeschlagen an diesem Wochenende. Und ich meine jetzt gar nicht so nach dem Motto, ey, geil, wie viele Likes habe ich da gekriegt, sondern eher so, das hat so einen Nerv getroffen, da war so ein Bedarf, dass ich dann gedacht habe, okay, ein LinkedIn-Post ist nett, aber eigentlich braucht es jetzt eine Website, wo einfach jeden Tag neuer Content drauf ist. So, und dann habe ich das an dem Samstag entschieden und gesagt, jetzt machst du das aber mal schnell, weil womöglich gehen die Schulen in 2 Wochen wieder auf, dann braucht das kein Mensch mehr. Und genau, und dann 3 Tage später war Homeschooling Corona da und jetzt denke ich drüber nach, ob man das einfach zu einem Bildungsportal ausbaut für die nächsten Jahre, weil das, glaube ich, gar nicht mehr weggehen wird.
Die Ankündigung ist, glaube ich, so ungefähr 5 Wochen liegt die zurück, glaube ich, ne? Also ist so ein bisschen genau gerade ein Monat, was sich aber eher anfühlt wie 3 Monate. Hast du jetzt in der Zeit, nachdem du das auch online gestellt hast, was hast du so gelernt von dem, also von der, dass es jetzt draußen ist oder ist es noch zu früh, da Lehren rauszuziehen oder wie blickst du darauf jetzt zurück und wo ist der
Stand? Das ist ganz interessant, ja. Das ist ganz interessant, was die letzten 5 Wochen mit mir gemacht haben, die ich ja dachte, dass ich tief in dem Thema drin wäre. Weil diese Situation habe ich natürlich nie durchdacht. Ich habe immer überlegt, wie kann man digitale Bildung in die Schule als Ergänzung und als Teil des Unterrichts mit einflechten, aber nicht, wie machen wir das zu Hause 24/7. Folglich sind der Bedarf an Interaktion mit dem Lehrer, mit den Mitschülern. Wie gibt es einen Feedback-Kanal zu dem, was ich gelernt habe? Wie ist das Kind nicht so einsam vorm Bildschirm? Welchen Ausgleich gibt es auch zu, wenn ein Kind 7 Stunden vor diesem Bildschirm saß? Diese Themen sind viel größer geworden, als sie sonst in meinem Kopf waren. Und folglich, wenn man jetzt auf Homeschooling Corona geht, dann ist ganz oben erstmal virtuelle Klassenzimmer und Kommunikationsplattformen. Denn wenn wir eine Sache nach dieser Krise nicht mehr denken oder sagen werden, dann ist es die, oh, eines Tages werden Roboter den Lehrer ersetzen. Sondern, nee, wenn es einen für immer braucht, dann die Lehrerin und den Lehrer und die soziale Komponente. Denn die fehlt gerade am allermeisten. Und ich glaube, das war so mein größtes Learning der letzten Wochen. Wo stößt Technik an seine Grenzen?
Ja, ich habe das ich bin zurzeit bei meiner Schwester und ihrer Familie und den 2 Neffen und sehe, wie die aktuelle Situation sich so auf die auch und dann an die Schule. Der eine ist noch in der Kita und der andere ist in der 1. Klasse. Und alleine gesehen, dass der Kleinere hat eine 20-Minuten-Session gehabt mit seiner Lehrerin und war danach total erschöpft. Ne, und, ja. Und wenn man so darüber nachdenkt, über Bildschirme, dann sind das ja eigentlich so die die Momente zur Beruhigung. Ne? Abends ein bisschen ein paar Folgen Peppa Woods schauen und dann ab ins Bett so zum Runterkommen. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass so der Kern des Tages oder Kern des Lernens über den Bildschirm passiert und das auch so einen Effekt hat auf Kinder, so einen einschläfernden Effekt, dann frage ich mich wirklich, wie das funktionieren soll, ne? Auch wenn der soziale Kontakt und die Bewegung, die Dynamik des Klassenraums so verschwindet. Wie siehst du das? Also hast du da aus deiner Perspektive noch andere Dinge, die du rausziehst? Jetzt abseits von so persönlichen, individuellen Anekdoten wie unseren?
Ja, also ich glaube, jeder, der gerade im Homeoffice ist, der hat ja das gleiche Gefühl. Der denkt eigentlich, ich habe doch immer schon den ganzen Tag vorm Rechner gearbeitet. Wieso bin ich jetzt abends eigentlich so platt? Ich bin doch eigentlich zu Hause und es ist doch alles nach meinem Rhythmus. Und ob ich jetzt ein bisschen später aufstehe oder mal zwischendrin joggen gehe, ist doch alles möglich. Und trotzdem sind wir total platt abends. Und irgendwie fehlt uns was. Wir haben zwar den ganzen Tag mit jemandem gesprochen und ihn auch gesehen, aber wir haben es irgendwie nicht richtig gefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was bei den Kindern auch gerade passiert. Die haben dann mal einen Microsoft Teams Call oder einen Zoom Call oder eine WhatsApp-Gruppe. Aber die spielen nicht miteinander, die sind nicht im Sportverein, da findet keine Pause auf dem Pausenhof statt, wo man sich Quatsch erzählt. Also all das Zwischenmenschliche ist gerade rausgeschnitten, so das, was es so ausmacht. Und deswegen ist so eine Extremsituation wie diese nicht das, was ich unter digitaler Bildung verstehe, sondern das ist jetzt gerade ein Ausnahmezustand und den müssen wir jetzt bestmöglich managen. Aber danach müssen wir uns genau angucken, was war jetzt richtig gut und was müssen wir weiterdenken und wo sind wir auch dankbar, dass Schule ein Ort der Begegnung ist und ein Ort des sozialen Austausches und wie bewahren wir uns das für immer? Und vielleicht mal ein Beispiel, was ist gerade richtig gut, ist, es fallen so viele Stunden in Deutschland aus. Wir haben offenen Ganztag mit Lehrermangel am Nachmittag. Wir haben in den Ferien ein Entlernen, gerade in den Sommerferien, gerade aus Kindern von sozial niedrigeren Bildungsschichten, das jetzt mal übertrieben gesagt, dass man fast dümmer zur Schule wiederkommt, als man sie verlassen hat. So, und dass sich gerade Lehrer, Eltern und Schüler mit digitalen Lernmitteln und Plattformen beschäftigen müssen, hat den großen Vorteil, dass wir so eine Art Volkslernen gerade haben. Also wir sehen überhaupt erst, was alles möglich ist. Und meine Hoffnung ist, dass wir das nicht mehr vergessen und dass wir nicht mehr in Zukunft denken, naja, er hat zwar XY nicht verstanden oder ich kann ihm da auch nicht helfen, Punkt. Sondern dass wir sagen, warte mal, während Corona haben wir doch auch Lösungen gefunden. Also ich glaube, dass Corona, so schlimm es ist, die beste Fortbildungsmaßnahme für unser Bildungssystem ist, die es geben konnte.
Glaubst du, es kommen dann radikale Veränderungen? Also glaubst du, dass zum Beispiel Lehrer mehr Wertschätzung kriegen, vielleicht sogar auch als Gehälter? Siehst du das System, was neu gedacht wird, modernisiert wird? Das waren ja immer so die Hürden, die man gesehen hat in der, ich glaube, die hattest du auch in unserem, in [S2] Ja. [S1] Episode Nummer 2, also im vergangenen Gespräch auch angesprochen, ne, wie die. Also du hast eben das Wort systemrelevant genommen, ne? Also wir sagen jetzt Systemrelevanz, was meinen wir eigentlich damit? Also wie beziffern wir eigentlich Relevanz?
Ja, also ich glaube, kurzfristig wird die Wertschätzung extrem hoch gehen, weil selbst die Schüler und Schülerinnen gerade die Schule vermissen. Das ist ja auch eher ein außergewöhnlicher Zustand, mal für die breite Masse. Das wird sich aber nicht lange halten, weil wir einfach als Mensch immer wieder in unsere Muster zurückfallen. Und deswegen glaube ich, dass es mehr braucht als jetzt die Hoffnung, dass die Krise uns gerade was gezeigt hat, was wir jetzt einfach weiterleben müssen, weil das Schulsystem schon an sich in einem nicht guten Zustand ist. Also da kannst du auch nicht sagen, weil wir jetzt alle 6 Wochen mal digitale Lernmethoden erprobt haben, ist danach alles gut, sondern wir haben danach immer noch keine Infrastruktur an den Schulen. Die Lehrer haben zwar jetzt einen Eindruck davon bekommen, aber wir haben eigentlich nicht neue pädagogische Konzepte gerade entwickelt und überlegt, wie sieht eigentlich Unterricht der Zukunft aus und müssen wir vielleicht mal den Klassenraum aufbrechen und mehr Projektlernen und fächerübergreifendes Lernen machen, sondern wir haben einfach in den Schulfächern Inhalte nach Hause geschickt. Also deswegen, ich bin grundsätzlich Optimist und glaube, dass das großartig war, gerade mal einmal es wirklich machen zu müssen, weil wir mal wegkommen von diesem Theoretisieren und jeder jetzt so ein bisschen mehr Bilder im Kopf hat, worüber wir eigentlich reden. Aber wir müssen schon auch uns alle weiterhin Mühe geben, jetzt in Zukunft eine Schippe draufzulegen, denn ein Automatismus wird es nicht.
Kannst du uns ein bisschen hinter die Kulissen nehmen oder hast du Einblicke, wie auch Lehrer mit dieser Situation und Lehrerinnen mit dieser Situation umgehen? Weil wir natürlich jetzt gerade in der Medienberichterstattung häufig über die Eltern sprechen, die sich mit dieser neuen Situation des Homeschoolings auseinandersetzen. Mich würde total interessieren, wie es auf der anderen Seite aussieht, ne? Also diejenigen, die das Wissen und die Stoffe übermitteln müssen über neue Plattformen, die sie vielleicht vorher noch nicht mal gekannt haben oder sich natürlich auch nicht damit wirklich auseinandergesetzt haben.
Also für die Lehrer und Lehrerinnen ist das gerade ein Riesenkraftakt. Man mag ja meinen, guck mal, die sind ja zu Hause und die müssen ja jetzt gar nicht viel machen und es gibt ja auch kein virtuelles Klassenzimmer, also die sind ja gar nicht online, die schicken da einmal morgens eine E-Mail an die Eltern und dann ist gut. Das ist aber nicht so, denn bisher, wenn die Unterricht in der Schule gemacht haben, dann ist das ihr Regelunterricht. Den haben die schon x-mal durchgeführt, für den haben die alle Unterlagen, da wissen sie, was sie in KW 15, 16, 17 machen. Jetzt ist gerade auch für sie alles neu und viele von denen haben auch selber schulpflichtige Kinder. Das heißt, die haben auch diese Doppelbelastung und es gab einfach noch keine Struktur, auf die du aufsetzen konntest. Also ein Beispiel ist, ein Lehrer aus Bremen sagt, die Hälfte meiner Klasse hat gar keinen Computer und ein Viertel der Eltern spricht gar nicht die Sprache. Sprich, wenn ich die überhaupt erreiche und denen eine E-Mail schicke, dann können die diese E-Mail nicht verstehen. Sie können sie natürlich ihrem Kind irgendwie zeigen, sie haben aber auch keinen Drucker. Also 2 Millionen von 8 Millionen schulpflichtigen Kinder haben keinen Computer oder Drucker zu Hause. Das heißt, die erreicht das hier alles gar nicht, worüber wir gerade reden. Mhm. Und der fährt die Materialien ausgedruckt mit dem Fahrrad zu diesen Schülern. So, und das ist jetzt mal natürlich ein Beispiel von jemandem, der alles gibt. Es gibt aber auch eine ganz tolle Lehrerin aus Bonn, mit der ich gerade häufig telefoniere, die gerade besonders sich überlegt, statt jetzt einfach Flächen und Kanten und Geometrie über PDFs beizubringen, lasse ich doch mal die Kinder ihr Zuhause vermessen und Winkel ausrechnen und daraus ein 3D-Modell machen und dann sich überlegen, was da für eine Einrichtung rein könnte. Dann ist da auch ein bisschen Kunst drin und dann macht das mehr Spaß und so. Also die denkt gerade wirklich auch so ein bisschen, wie halte ich denn die Stimmung hoch, wenn da jeden Morgen das PDF auf den Tisch zu Hause segelt. Und insofern, ich glaube, Lehrer wachsen gerade über sich hinaus und trotzdem gibt es natürlich auch da, ich würde jetzt mal schätzen, ein Viertel der Lehrer, da gibt es auch gute Beispiele, die haben keine E-Mail-Adresse oder wenn sie eine haben, möchten sie nicht rausgeben und da findet überhaupt keine Kommunikation statt. So, und das muss man eben auch sehen. Das ist wie in jedem Bereich, es gibt die Verweigerer und es gibt die First Mover. Und ich glaube, die Positivbeispiele überwiegen, aber viele, die hier zuhören jetzt gerade, werden auch sagen, wovon redet die? Bei mir kommt eigentlich gar nichts an und ich fühle mich total alleingelassen vom Lehrer.
Ja, ich finde das einen guten, also danke auch für die Statistik. Also ne, ein Viertel der schulpflichtigen Kinder, die keinen Zugang hat zu Geräten oder zum Internet oder zum Verständnis, Drucker. Ne, zum ja. Drucker, das ist natürlich eine horrende Zahl für ein Land wie Deutschland. Und ich glaube, man sieht das so ein bisschen auch beim Homeoffice, ne, dass es eine sehr privilegierte Position ist für Menschen, die zu Hause bleiben können und von zu Hause aus arbeiten können, was viele Menschen mit systemrelevanten Berufen nicht tun können und sich damit auch ein bisschen der Gefahr aussetzen. Also wie schafft man es da am System noch was zu verändern, dass man dieses Viertel der schulpflichtigen Kinder nicht aufgibt und nicht hinten vorlässt für relativ simple Gründe. Ne? Also einen Computer mittlerweile zu haben oder ein Tablet ist ja jetzt, ne, das müssten wir 2020 eigentlich, müsste das lösbar sein.
Also hätten wir den Digitalpakt, der ja da ist und mit Geld hinterlegt ist und der dafür da ist, Geräte zu kaufen und WLAN an den Schulen zu legen, hätten wir das hingekriegt in den letzten 12 Monaten, dann hätten wir jetzt Geräte, die an der Schule liegen und wo man jetzt sagen könnte, wir haben hier 50 Geräte, welche 50 Familien haben kein Gerät? Dann hättest du vielleicht noch immer nicht alle 2 Millionen erreicht, aber du hättest einen Großteil erreicht. Und du hättest auch sowas machen können wie eine Woche hat die eine Familie das Gerät, die nächste. Das wäre immer noch mehr gewesen als nichts. Also ich glaube, ein Teil der Antwort ist, wir haben die Lösung eigentlich schon. Wir müssen einfach mal ins Umsetzen kommen. Und ein anderer Teil der Antwort ist, wenn Bildung in diesem Land nicht mehr für alle gedacht wird, als das im Moment der Fall ist, und es ist der einzige Rohstoff, den wir haben, Und wir haben jetzt sowas wie Corona, wo wir gerade merken, wo kommt auch eine Globalisierung an ihre Grenzen und wo sind wir dann doch wieder sehr auf uns allein gestellt und so. Dann muss eigentlich eine Konsequenz aus dieser Krise sein, alles, was wir haben in Bildung und in Bildung für alle, weil wenn wir ein Viertel schon von Anfang an verlieren und dann ein weiteres Viertel auf dem Weg, dann wird das auch gesellschaftlich nicht funktionieren. Und insofern glaube ich, ist diese Krise wie so ein Kristallisationspunkt oder wie so ein Katalysator für Dinge, die uns eh schon klar waren und jetzt werden sie einfach offen.
Ja, es klingt so ein bisschen wie so ein großer nationaler Beta-Test.
Ja.
Ja.
Es ist so und jetzt bin ich überhaupt nicht die, die in der Krise auf irgendwen draufhaut, weil ich denke, wir geben uns alle maximal viel Mühe, gerade das hinzukriegen. Aber ein Bildungsministerium und Kultusminister, die müssten gerade genauso Ansprachen haben und zwar nicht irgendwo über dpa und eine kleine Meldung, sondern zum Volk sprechen. Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer da draußen, was ihr da gerade leistet, ist großartig. Wie werden wir euch in Zukunft weiter unterstützen? Welche 5 Maßnahmen haben wir jetzt kurzfristig möglich gemacht? Wie sorgen wir jetzt dafür, dass jedes Kind Zugang bekommt? Irgendwas. Mhm. So, und der Wirtschaftsminister spricht täglich, der Finanzminister spricht täglich, der Gesundheitsminister. So, wo ist das Bildungssystem? Warum hat das so wenig Stimme? Und selbst wenn es das 16 Mal in diesem Land gibt, plus dann noch die Bundesbildungsministerin obendrauf, warum schaffen die es nicht in so einer Zeit, sich einmal alle 17 dahinzustellen und zu sagen, wir wollen doch eigentlich gerade alle das Gleiche?
Ja, und ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, ne? Die Rettungspakete werden aufgesetzt, um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen. Das, was aber die Bildungsmöglichkeiten, die wir gerade vielleicht verpassen, für egal welches Alter, die werden momentan zumindest noch nicht in dem großen Maße unterstützt und auch nicht kommuniziert. Ne? Und ich finde das immer wieder erschreckend, wenn man sich andere Länder in Europa oder auch international anschaut, die natürlich eine vielleicht auch viel bessere Grundlage schon vorher hatten, die in diese Krise reingegangen sind mit einem ganz anderen Anspruch an das, was sie sowohl Lehrern oder wie sie Lehrer unterstützen, aber auch wie sie Eltern unterstützen. Ne? Und ich bin immer wieder schockiert, dass man zu der Frage, wie können wir Lehrer und Eltern nachhaltig unterstützen, nicht nur jetzt, sondern ne, das muss ja auch die nächsten Jahre so weitergelebt werden, das, was wir jetzt hier gerade in einer Art, wie soll ich sagen, Kurzfassung erleben, ne, was möglich ist, was aber auch nicht möglich ist, aufgrund Zeitraffer-Modus. Ich würde gerne mal eine persönliche Frage noch stellen. Wir sprechen viel von Homeschooling auf der einen Seite, dann aber auch Homeoffice für diejenigen, die vielleicht keine Familie haben oder sich um jemanden kümmern müssen, ist das auch eine wahnsinnig große Belastung, weil du keinen Start und keinen Schlusspunkt eigentlich mehr findest für deine Arbeit. Wie findet man eine Balance in einer Extremsituation? Und vielleicht, was hast du aus den letzten Wochen für dich so ein bisschen gelernt, eine Balance zu finden?
Also ich glaube, ein Gedanke, der vielleicht andere inspiriert, weil ich bin ja jetzt auch nicht die für alle sprechen kann und sagen kann, ja, da müsst ihr Folgendes tun und dann geht's euch gut, sondern ich glaube, das ist ja sehr individuell, je nachdem, welche Situation du gerade hast. Aber ein Gedanken, den ich heute hatte, war, wenn jetzt die Schulen zubleiben bis zu den Sommerferien und nur für wenige Klassen wieder geöffnet werden, wenn die Kitas zubleiben bis zum 1. August, wenn Homeoffice weitergeht, weil man noch nicht wieder in die Büros geht und wenn es aber auch nicht wirklich Ausgleich gibt, also du kannst ein bisschen joggen gehen, aber du kannst keine Freunde treffen, du kannst dich nicht im Restaurant und so weiter. Was haben wir noch für Möglichkeiten, um die Motivation hochzuhalten, das schaffen zu können und dieses Selbstvertrauen, dass wir das hinkriegen. Und da habe ich heute gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt mir was überlege bis zum 1. August, was die Kinder ihr Leben lang nicht mehr vergessen, was sie in dieser Phase gelernt haben oder gemacht haben, was nur ging, weil diese Situation so war, wie sie war. Und da habe ich das so radikal vorhin gedacht, wie, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt kein Homeschooling mehr mit denen mache bis zum Sommerferien, weil es am Ende auch keinen mehr interessiert, ob der in der 4. und der 7. Klasse jetzt noch 2 Monate da diese PDFs gelernt hat oder nicht. Und da wahrscheinlich die Hälfte das eh gar nicht leisten kann, weil sie selber arbeitet oder weil sie gar keine Möglichkeiten hat. Was wäre eigentlich, wenn er jetzt Python lernt, der Große, und der Kleine Spanisch? Und das ist das Einzige, was wir jetzt machen, zum Beispiel. Oder wir denken uns irgendein Projekt aus, an dem wir alle zusammen arbeiten, und das gibt's danach. Also so ein bisschen so Lebenstraining. Aus, wenn wir irgendwann auf diese Krise zurückgucken, dann erinnern wir uns alle an diese eine Sache, die wir da gemacht haben. Und das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber wenn wir das jetzt so ein bisschen runterbrechen, dann heißt das für mich eigentlich, lassen wir doch mal Dinge fallen, von denen wir denken, wir müssten sie machen. Früh aufstehen, ausmisten, Disziplin zeigen, noch eine Videokonferenz, noch eine Idee. Und gönnen wir uns doch vielleicht mal so ein Ausbrechen aus Mustern, was vielleicht sonst nicht so möglich ist. So, und das mag für den einen heißen, dass er eben jetzt mal sagt, wir fangen jetzt einfach immer erst morgens um 10 an, weil das wollten wir eigentlich immer schon und jetzt geht das mal. Und für den anderen heißt das vielleicht, dass er zum Schulverweigerer wird und sagt, wir denken uns irgendein anderes Projekt aus. Also ich glaube, wir brauchen eine Perspektive, die wir uns gerade selber schaffen. Vielleicht habe ich heute auch nur so einen Depri-Tag, aber das waren heute so meine Gedanken.
Na, ich glaube, das sind total spannender Punkt, weil wir seitdem wir in dieser Situation sind, ja im Prinzip von Woche zu Woche darauf warten, dass sich etwas verändert, dass sich die Ausbreitung der Pandemie, dass sie geringer wird, dass wir vielleicht irgendwann wieder Normalität haben. Ich glaube, das wird nie kommen oder nicht mehr so in dem Maße, wie wir es kennen. Aber dass wir im Prinzip immer so ein bisschen von Woche zu Woche leben und also zumindest ich sage mir nach jeder Woche, wow, wir haben diese Woche geschafft. Mhm. Und das war anstrengend und das war schön. Aber im Prinzip immer im Wochenschritt, dass wir aber gar nicht, und deswegen finde ich das eine total schöne Idee, dass wir gar nicht uns überlegen, okay, wie wäre das denn, wenn wir einfach mal einen längeren Horizont uns anschauen. Ja. Und uns gar nicht unter diesen oder den Druck aussetzen, nächste Woche könnte das alles schon ganz anders aussehen. Vielleicht gibt das ein bisschen mehr Leichtigkeit beziehungsweise auch mehr Grundvertrauen in die Fähigkeit, durch diese Situation durchzukommen.
Genau, das war heute so mein Gedanke. Wir müssen aus diesem, okay, jetzt noch eine Woche, wie machen wir die und so. Und dann noch eine Woche, oh, die ist ja genau wieder gleich. Und oh, es wird noch eine. So, und wir müssen irgendwie den Horizont erweitern wieder. Und das schaffen wir nicht, wenn wir immer nur bis Sonntag denken und hoffen, dass es dann Montag besser ist.
Ich finde, ich habe so 3 Stränge, die mir so durch den Kopf gehen und weiß gerade nicht, wie ich die so zusammenbringe zu einer kohärenten Frage. das eine ist ein bisschen, was du gesagt hast, ist, sich die Freiheit zu nehmen, ein bisschen aus dem Erwartungsdruck des Normalens auszubrechen, ne, weil das eine abnormale Zeit ist. Das andere ist, was du gesagt hast, ein bisschen nicht schulisch zu denken oder schulpädagogisch zu denken, sondern vielleicht projektbasierter oder erlebnisbasierter zu denken. Mhm. Und das dritte ist, und das ist jetzt ein bisschen makro, aber ich habe gestern ein Podcast-Interview gehört mit Ray Dalio, das ist der Gründer von Bridgewater Associates, dem größten Hedgefonds der Welt, und der hat dieses Buch geschrieben, Principles, und der ist so jemand, der sehr stark darüber nachdenkt, über Makroökonomie und globale Ökonomie, und der hat so gesagt, dass in den Rezensionen, die nach systemischen Schocks wie dem jetzigen, das Einzige, was uns aus Rezension so rausgebracht hat, ist Kreativität und Erfindertum.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie ich die 3 Sachen jetzt zusammenbringe, ja, aber was doch, siehst aber du, wie bringst du das so zusammen, wenn du das so hörst? Welche Chancen siehst du da oder wie würdest du diese 3 Stränge zusammenknüpfen?
Ich glaube, dass das so gut zusammenpasst, was du gerade sagst, weil am Ende ist ja das Fallenlassen von Muster und Disziplin und das sozusagen Füllen des Raumes mit etwas Neuem ist Kreativität. Und wir stellen irgendwie gerade alle fest, wir könnten jetzt auf Amazon das nächste Spiel bestellen, so als Antikreativitätsmaßnahme nach dem Motto, dann haben wir wieder was, was wir machen können. Aber wir können nirgendwo hin. Also wir können gerade nicht der Langeweile aus dem Weg gehen, indem wir sagen, wir füllen es einfach mit irgendeinem Event. Also sind wir gezwungen, uns zu fragen, was haben wir denn hier so um uns und was können wir denn damit jetzt vielleicht mal Neues machen? Und diesen Gedanken jetzt mal weiter zu denken, als zu sagen, ich programmiere für eine Stunde einen Roboter und das war jetzt kreativ, sondern mal zu überlegen, gibt es etwas, und der eine ist eher handwerklich begabt, der andere eher digital begabt. Ich schreibe zum Beispiel gerade ein Buch, ist auch für mich ein großes kreatives Experiment. Gibt es vielleicht Sachen, wo wir immer schon mal gesagt haben, für die hätte ich gerne mal Zeit und Raum? Und jetzt bietet sich dieser Raum und jetzt müssen wir ihn nutzen. Und ich glaube, damit tun wir uns unglaublich schwer, weil wir eben immer noch glauben, wir müssten gerade weiter funktionieren. Und ich glaube, das ist jetzt die einmalige Chance, dass uns gerade verziehen würde, wenn wir nicht funktionieren.
Ich erinnere mich an einen Blogpost, den hat mir eine Freundin zugeschickt, am Anfang, also vor genau 5 Wochen. Und weil ich auf dem Weg war aus Berlin zu meiner Schwester und Familie und ich hatte so nachgefragt bei Freunden, was sind so Dinge, habt ihr Tipps, was ich machen könnte, ne? Als jemand, der selbst keine Kinder hat, der jetzt auf unvorhersehbare Zeit mit Kindern jetzt zusammenlebt. Und sie hat mir einen super interessanten Artikel geschickt. Da gab es einen Produktmanager, der hat dann zu Hause die Design Thinking Methodik angewandt mit seinem Sohn, um ein Projekt zu bauen. Und ich glaube, das ist so ein interessanter Punkt, was auf dem aufbaut, was du sagst. Das ist so, die Methodiken, kreative Projekte zu führen, sind ja alle da. Die stehen nur Menschen zur Verfügung, die natürlich wieder hier das Stichwort Privileg haben, entweder ein Produktmanager zu sein oder in diesem Umfeld da eh schon unterwegs zu sein und diese Methodiken schon verinnerlicht zu haben. Also wie können wir, was wird gebraucht, um Menschen vielleicht auch, die zu den Viertel schulpflichtigen Kindern gehören, die nicht Zugang zu dieser Infrastruktur haben, wie können wir die an die Hand nehmen und diese Methodiken und diese Aussichten, so projektbasiert oder erlebnisbasierte Dinge über eine Woche hinaus, wie könnte man das hinkriegen?
Also ich befürchte, die ehrliche Antwort ist kurzfristig nicht. Wir können das kurzfristig bei diesen Kindern nicht hinbekommen, weil wir keinen Weg in ihr Zuhause rein haben. Und das ist das, warum ich eben sagte, das ist eine der größten Sachen, die wir lösen müssen in diesem Land. Wir dürfen keine digitale Abgehängtheit schaffen, beziehungsweise wir haben sie schon. Die gilt für Stadt-Land, aber die gilt eben auch für verschiedene Bildungsschichten, weil du sonst gar nicht mehr diese Dinge ermöglichen kannst. Wie willst du jetzt gerade jemanden erreichen, der ein Smartphone hat und das aber als Gameboy 8 Stunden am Tag nutzt, weil sich keiner um ihn kümmert? Dem kannst du sonst was gerade schicken an kreativen Ideen und Design Thinking. Der wird nicht selber ins Machen kommen können. Also insofern ist das die traurige Antwort, dass das sozusagen, wenn ich jetzt mal übertrieben sagen soll, für die nächste Krise stehen muss. Aber für jetzt ist es, glaube ich, genau das, sich mal wieder so rückzubesinnen aus, was kann ich denn eigentlich? Und jeder wird irgendwas bei sich finden. Und wie kann ich das denn jetzt mal neu mit meinen Kindern? Und wenn ich keine habe, mit meinem Partner und wenn ich auch den nicht habe, dann mit Freunden über Videokonferenzen oder so zum Leben erwecken. Weil wir können gerade nicht weg. Und eigentlich haben wir immer alle gesagt, Kinder müssen wieder lernen, Langeweile auszuhalten, weil dann entsteht Kreativität. Und das müssen wir jetzt gerade selber lernen. Und mir ist gerade schrecklich langweilig und nicht, weil ich nichts zu tun habe, sondern weil ich so denke, oh, jetzt wieder so ein Tag rum, wofür denn und so. Und ich merke gerade so richtig, ach guck mal, du kannst das auch nicht mehr. Du brauchst auch immer das nächste Goodie und das nächste Abendevent und die nächste Reise, um das Gefühl zu haben, du lebst. Kannst du das nicht mal wieder ein bisschen mehr aus dir selbst heraus herstellen? Und ich glaube, die Chance haben wir gerade.
Ich erinnere mich an einen Spaziergang, den wir gemacht haben vor 6 Wochen. Mhm. Also vor.
Als man noch durfte.
Als man noch durfte oder vor 5 Wochen, als man noch durfte. Und da haben wir genau über das Thema auch gesprochen, dass es vielen Menschen wahnsinnig schwerfällt, Langeweile auszuhalten, beziehungsweise dieses Gefühl auszuhalten, ich weiß gar nicht, was ich jetzt morgen oder am Wochenende mache mit der Zeit, die mir, die da ist. Und das war so vielleicht in den ersten Wochen wirklich total sichtbar, dass viele diese Zeit, die sie auf einmal hatten, weil keine Events stattgefunden haben, weil sie nicht gereist sind, gefüllt haben oder überproportional gefüllt haben mit Aktivitäten, mit
Aktionismus
etc., weil sie diese Langeweile oder diese freie Zeit mit sich selbst nicht aushalten konnten. Ja. Und das ist, glaube ich, ich nehme das für mich zumindest als wahnsinnige Erfahrung mit, sich damit wieder anfreunden zu können, zu sagen, okay, wie kann ich denn diese Zeit füllen, ohne sie mit Banalitäten, ohne das jetzt total ins Negative zu stellen, aber mit Banalitäten zu füllen, die einem reinen Aktionismus nachkommen. Glaubst du, dass sich das, wenn wir jetzt noch länger in dieser Situation sind, dass wir Freunde, Familie nicht sehen können, dass wir nicht im Restaurant sitzen können, nicht im Café sitzen können, glaubst du, dass wir so einen Aha-Moment bei vielen erleben, die sagen, okay, wie kann ich denn jetzt wirklich nützlich meine Zeit einsetzen, ob das kreativ ist, ob das auf eine andere Weise ist?
Ich glaube schon, dass je mehr Zeit vergeht, desto größer wird die Chance, dass wir an den Punkt kommen, weil nimmst du es mal ganz greifbar, dann hat jeder von uns angefangen auszumisten und irgendwann ist er damit fertig. Und dann hat jeder gesagt, und jetzt muss ich noch, bevor ich jetzt mal frei habe oder mal wirklich überlegen kann, was ich mal wirklich machen könnte, muss ich aber noch dies und das und jenes. Und irgendwann, qua der Zeit, die wir gewonnen haben, weil wir nicht mehr gereist sind und jeden Abend zu Hause waren und am Wochenende nichts vorhatten, haben wir es dann mal. So, und dann kommt, glaube ich, dieser Moment. So, auf der anderen Seite ist das auch wieder eine sehr privilegierte Unterhaltung, weil natürlich, wenn es dir grundsätzlich gut geht und du gesund bist und du aber auch noch eingebettet bist in soziales Umfeld, dann ist das vielleicht alles ein positiver Prozess, den wir hier gerade beschreiben. Aber ja. Themen wie häusliche Gewalt, Themen wie Einsamkeit, Depressionen, all das kann sich auch total potenzieren in dieser Krise. Und das führt dann überhaupt nicht dazu, dass man sagt, oh, und jetzt reiße ich Bäume aus und habe ganz tolle Ideen und sprühe vor Kreativität, sondern dann haben wir Hospitalismus so halbwegs und wollen einfach raus und raus aus der Situation. Also deswegen würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wenn das jetzt den Sommer weitergeht, dann werden wir Seiten an uns entdecken, die haben wir noch nie kennengelernt. Ich glaube, das hängt wirklich auch von den Rahmenbedingungen ab, die jeder hat. Aber umarmen wir es vielleicht mehr, und das sage ich am ehesten jetzt gerade in meine Richtung, also fasse ich mir selber an die Nase, wir haben uns immer mehr Zeit gewünscht. Wir haben immer irgendwo dieses Bild im Kopf gehabt, was wäre eigentlich, wenn die Welt mal stehen bliebe und ich darf weitermachen. Und jetzt bleibt sie gerade mal stehen. Machen wir irgendwas aus dieser Situation? Also wenn wir da einfach nur zurückgucken und sagen, da habe ich statt im Büro zu Hause gearbeitet und die Kinder habe ich auch am Laufen gehalten und dann habe ich noch ausgemistet und dann war es ja Gott sei Dank irgendwann vorbei, dann haben wir zu wenig, aus meiner Sicht, Positives aus dieser sehr schwierigen Situation gezogen.
Was sind deine Gedanken gerade oder was macht ihr gerade als Familie oder du persönlich so, um die Zeit zu füllen, also abseits der Themen, die wir schon besprochen haben? Also wie würdest du gerne zurückblicken auf die Zeit und sagen, das habe ich Verena gemacht oder erkannt oder gelernt oder erlebt?
Also in unserem speziellen Fall muss man sehen, dass unsere Kinder zwei Vollblutunternehmer als Eltern haben, die in den letzten 8 Jahren so viel gearbeitet haben und so viel Lebenszeit in ihre jeweiligen Unternehmen gesteckt haben, dass... Also ich will jetzt nicht sagen, unsere Kinder sozusagen jetzt gerade aufgepumpt werden mit Familienzeit, weil das klingt so, als wären sie jetzt vorher total verhungert gewesen. So war es auch nicht. Aber ich glaube, was ich aus dieser Zeit nehme, ist, das kann uns niemand mehr nehmen als Familie, egal was in Zukunft kommt. Wir sind gerade so nah, also sowohl örtlich nah. Wir sind ja unsere einzigen Bezugspersonen gerade. Wir müssen also auch Konflikte miteinander austragen. Da kannst du auch nicht dich wegschleichen und sagen, da bin ich jetzt mal raus oder das geht mir jetzt hier auf den Keks, sondern nee, da sind wir jetzt alle mitgehangen, mitgefangen. Und das macht was mit uns als Familie. Also meine Kinder vermissen mich plötzlich, wenn ich 3 Stunden nicht da bin. Und dann sitze ich bei meinem Mann in einem leeren Büro. Und die gewöhnen sich gerade an sehr viel Nähe. Und da glaube ich, dass das für uns, das wird das große Bild, was wir haben werden, wenn wir auf diese Zeit zurückgucken, dass Familie ein unglaublicher Wert ist und dass wir, glaube ich, noch nie so nah waren wie jetzt gerade.
Hast du das Gefühl, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, von Distanz aus zu sehen, dass, und das ist vielleicht nicht nur in Deutschland so, sondern auch in vielen der Länder, wo die politischen Führungskräfte relativ gut reagieren und auch agieren in der Situation. Und da gibt es diesen Meme, der rausgeht, das haben alle Länder gemeinsam, die relativ gut auf die Krise reagieren. Das sind alles Nationen, die von einer Frau geführt werden. Mhm. Hast du das Gefühl, dass es wieder eine, nicht Rückbesinnung, aber dass so ein bisschen eine Nähe entsteht zwischen der Bevölkerung und der Politik, weil erkannt wird, wie die Politik in so einer Krise eigentlich wirklich zur Hilfe da sein kann. Ob das jetzt wirtschaftliche Hilfe ist, ob das systemische Hilfe ist, ob das Kommunikation ist. Ne? Also ich glaube, Merkel hat bis jetzt jede Rede, die ich von ihr gesehen habe, war die Reaktion sehr, sehr positiv. Die Beliebtheitsskalen der sonst eher kritisch angeschauten Politiker wie Spahn und Söder sind auf Alltagshochs. Also wie siehst du da die Chance auch für die Politik zu sagen, wir werden jetzt wieder ernst genommen, aber nicht auf einer Machtfrage, sondern wirklich auf einer Frage, auf einer Ebene von der Bevölkerung.
Ja, also ich glaube, es ist eine große Pro-Demokratie-Maßnahme gerade. Also wenn vorher How Democracies Die und Politikverdrossenheit ganz groß war und man sich auch einfach gerade als junger Mensch gefragt hat, was habt ihr denn noch für Antworten auf die Fragen, die ich habe und wo könnt ihr mir eigentlich helfen, dann führen und steuern die jetzt durch die Krise, fast egal welches Land, ein paar Ausnahmen natürlich, gut durch. Was auch immer gut heißt. Der eine mag sagen, das ist zu krass und das ist für die Wirtschaft zu schlecht und dem anderen geht es nicht weit genug. Aber Fakt ist, wir sehen mal wieder ein Miteinander, eine menschliche Seite der Politik, eine, wir kümmern uns um euch, ihr seid uns wichtig. Und sie beschäftigen sich gerade sehr wenig mit sich selbst und sehr viel mit uns. Und ich glaube, das war der Vorwurf, den wir Politik immer gemacht haben. Ihr seid doch eigentlich nur noch mit euch selbst beschäftigt und dafür bleibt gerade keine Zeit. Und jetzt müssen sie sich wieder fragen, wie können wir unsere Bürger schützen? Wie geht's denen gut? Was wollen die? Wie können wir Politik für die machen? Und deswegen ist das eine große Chance für Demokratie und Politik. Wir dürfen nur nicht, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, dass es hieß, ach, jetzt kommen die demokratischen Parteien wieder so hoch, dass sich die Parteien, die extremen Parteien erledigt haben. Und den Fehler dürfen wir, glaube ich, jetzt nicht machen. Das wird eine ganz schwere Zeit nach dieser Krise. Wir werden hohe Arbeitslosigkeit haben. Wir werden eine Rezession haben, wie wir sie noch nie wahrscheinlich erlebt haben in unserem Leben. Und das ist ein gefundenes Fressen für extreme Parteien und populistische Parteien, weil die dann nämlich aus ihren Löchern gekrochen kommen und sagen so, und jetzt sind wir für euch da, nachdem die anderen es vergeigt haben. Und deswegen dürfen wir uns, glaube ich, nicht jetzt darauf ausruhen, dass die AfD gerade unsichtbar ist. Sondern wir müssen uns dieses Wiedererstarken der Demokratie bewahren, wenn wir sozusagen nicht mehr im täglichen Krisenmodus sind.
Wir haben jetzt viel über Politik und auch das Rückbesinnen auf das politische Agieren gesprochen. Wie ist denn dein Blick aktuell auf die Wirtschaft und vor allem das Agieren von Startups in dieser Krise, sowohl natürlich kleine als auch vielleicht schon etwas gestandenere Unternehmen. Ihr seid beide Unternehmer zu Hause, Unternehmerinnen zu Hause. Du sprichst mit vielen bekannten, befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie ist dein Blick jetzt aktuell und welches Gefühl hinterlässt das gerade bei dir?
Ich leide sehr mit der Wirtschaft mit und auch sehr besonders natürlich mit der Startup-Szene, aber auch mit dem Mittelstand, mit Familienunternehmen. Es gab einen Freund von mir, der die Trampolinparks betreibt, Jump House, der von 100% Umsatz auf 0% Umsatz gegangen ist. Der hat den Satz gesagt, wir haben unternehmerisch alles richtig gemacht und gehören trotzdem zu den Verlierern. Und der Satz sagt sehr viel, weil es kann die Gefahr bestehen, dass Unternehmertum, was eh noch nicht unsere große Stärke in Deutschland war, durch diese Krise einen richtig nachhaltigen Bruch bekommt, weil man sagt, siehst du, es zahlt sich einfach nicht aus, ins Risiko zu gehen. Wenn dann so eine Krise kommt, ist keiner für dich da. Du fällst einmal kurz durchs Raster. Wäre ich doch angestellt gewesen, dann hätte ich in Kurzarbeit im schlimmsten Fall gehen können. Vielleicht hätte ich auch meinen Job verloren. Aber viele, auch tolle Gründerinnen, also Katharina Kurz, bei der wir noch waren, bei Berlo. Der Biergarten ist zu, die Gastro ist zu. Da leide ich richtig mit, weil das sind tolle Unternehmer, die haben alles richtig gemacht und die stehen einfach gerade da und sind machtlos. Und das ist eigentlich das schlimmste Gefühl eines Unternehmers, weil du eigentlich immer denkst, du hast es in der Hand. Und wenn du die Startup-Szene und diesen neuen Startup-Verband-Umfrage dir anguckst, 90% sagen, die Krise hat einen Einfluss, 70% haben existenzielle Sorgen.
Ja.
Die meisten sind nicht kreditfähig. Wenn das über die Banken läuft und man noch keine Gewinne gemacht hat, werden viele Banken einfach sagen, euch können wir keinen Kredit geben. Die Rettungsschirme, die müssen auch erstmal alle zünden, die da aufgespannt werden. Also das wird ein großer Shakeout und er darf hoffentlich nicht dazu führen, dass wir Innovation in Deutschland auf die lange Bank schieben oder sagen, siehst du, war ja doch nicht so toll, was da in dieser Startup-Szene entstanden ist, ist ja dann doch ganz schön viel auch wieder den Bach runtergegangen, sondern müssen wirklich sehen, wie wir diesen Innovationsgedanken und dieses Unternehmertum auch durch die Krise durchretten.
Wenn du jetzt wenn das jetzt die Gründerinnen und Gründer von diesen Startups hören, die 90% davon betroffen sind, welche Botschaft hast du an sie, um vielleicht denen ein bisschen die zu bestärken?
Ihr seid Unternehmer geworden, weil ihr eine Idee hattet, ihr die Überzeugung hattet, Investoren zu gewinnen. Ihr wusstet, diese Idee braucht es und die kann es nachhaltig geben. Wenn die Krise jetzt dazu führt, dass diese Idee nicht durchgekommen ist, weil euch entweder die Luft ausgegangen ist an Geld oder weil sie eben so systemirrelevant war, was man vorher aber auch nicht wissen konnte, dass zum Beispiel ein Trampolinpark als letztes wahrscheinlich wieder aufgemacht wird, dann darf das Ergebnis nicht sein, dass ihr sagt, siehst du, ich kann das nicht oder ich bin doch kein Unternehmer oder dann gehe ich jetzt doch wieder und lass mich irgendwo anstellen und das Experiment ist jetzt gescheitert, sondern jetzt erst recht. Also Unternehmertum war noch nie einfach. Es hat noch nie einer gesagt, dass es auf jeden Fall auf den ersten Versuch klappt. Und so ein bisschen eine positive Trotzreaktion aus, ich lasse mich von dieser Krise nicht unterkriegen. Unternehmertum war das, wofür ich morgens aufgestanden bin. Das mache ich auch weiterhin. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich sagen würde aus, ihr könnt das entweder nochmal oder ihr schafft es nach der Krise, das auch wieder aufzubauen. And who said it was easy?
Es ist ja auch eine Art des Herauskristallisierens, nicht nur...
Total.
Also ich mache mir jeden Tag, wenn ich irgendwas bestelle oder wenn ich irgendwas brauche, mache ich mir jeden Tag bewusst, wo kaufe ich das ein? Gehe ich zu meinem Buchladen um die Ecke? Gehe ich zu dem kleinen Kinderboutique-Laden, der auf WhatsApp-Nachricht reagiert und mir die Sachen aus dem Fenster gibt? Das Gleiche gilt aber auch für systemrelevante Berufe, über die wir in normalen Zeiten nicht so verstärkt nachdenken und auf einmal uns bewusst machen, wer hier gerade das Land aufrechterhält oder unser Gesundheitssystem, die Pensionsheime und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Herauskristallisieren von den Dingen, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht beachtet haben, ist ja auch was oder kann etwas Positives sein.
Absolut.
Wie machst du dir das bewusst in deinem Alltag, dich mit dieser Situation anders abzufinden und dich zu hinterfragen, wie kann ich meinen ganz persönlichen Beitrag leisten, indem ich kleine Unternehmen unterstütze, indem ich vielleicht um die Ecke zum Blumenladen gehe, die sonst nicht aufhaben. Ist das in deinem Kopf schon drin?
Absolut, ich mache da fast wie so ein Mini-Konjunkturprogramm, ohne das jetzt zu überhöhen. Aber ich fahre tatsächlich jeden Nachmittag mit meiner 2-jährigen Tochter und unserem Lastenfahrrad hier durch unsere Nachbarschaft und kaufe, egal ehrlich gesagt was, also Blumen, ein Buch, dann möchte sie noch ein Radiergummi. Also wir halten so halbwegs bei jedem Laden und überlegen uns, was wir da jetzt mal kaufen könnten, einfach um denen ein Erfolgserlebnis zu bescheren und unseren Local Hood am Leben zu halten. Und das Tolle ist, man kennt sich jetzt zum ersten Mal. Also zum ersten Mal hat man die Muße, irgendwo reinzugehen. Und nun bin ich ein ziemlich angstfreier Mensch. Das heißt, wenn ich in diesen Buchladen reingehe, dann sterbe ich auch nicht vor Angst in diesem Buchladen, sondern dann rede ich mit der Verkäuferin. Ich frage ihr, wie es ihr geht, wie viele Kunden heute schon da waren. Beim Blumenladen sage ich, sag mal ehrlich, welche Blumen müssen weg? Und selbst wenn sie nur noch 2 Tage halten, dann nehme ich jetzt die und nicht die frischen von gestern. Also ich bin jetzt alles andere als ein Held des Alltags, weil ich das jetzt hier mache. Aber dieses Bewusstsein, was du gerade sagst, ist da. Bevor wir jetzt gar nichts kaufen, weil wir sagen, wir brauchen doch gerade nichts, geben wir doch wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis an die jeden Tag da jetzt gerade stehen, ein Viertel der Kunden haben, Angst haben bei jedem, der in den Laden kommt. Und ja, und zeigen so ein bisschen Flagge. Mhm. So, und da wird jeder in seinem Umfeld irgendwas Ähnliches tun, glaube ich.
Und das ist ja, ich finde, es ist eine Diskrepanz so ein bisschen zwischen, wenn wir jetzt alle Masken tragen, wenn wir rausgehen und Distanz halten von 1,50 Meter bis 2 Metern, zu der Nähe, die wir aber auf einmal aufbauen, zu dem Blumenhändler, zu der Bäckerei Angestellten, zu auch den Nachbarn vielleicht im Haus oder nebenan, mit dem man auf einmal ganz anders im Austausch steht oder im Kontakt steht, trotz der vielleicht örtlichen Distanz.
Total, ne? Total. Es ist, genau. Und das sind die positiven Seiten der Krise, dass viel mehr Menschlichkeit da ist, ne?
Wir haben eine neue Frage eingeführt.
Oha.
Und nachdem wir das Gespräch mit dir wann war das nochmal? Im März? Nee, Mai 2018, ja. Genau. Episode Nummer 2. Das wird jetzt Episode Nummer, glaube ich, 46 oder 47. Mhm. Und zwar fragen wir immer unsere Gästinnen im aktuellen Podcast immer, wenn sie nicht wissen, wer als nächstes im Podcast als Gast kommt, welche Frage sie an die nächste Gästin hat. Und diese Frage haben wir auch Ragnhild Struss gestellt. Ich weiß nicht, ob du Ragnhild kennst. Die hat eine Personalentwicklungsberatung in Hamburg. Mhm. Und mit der hatten wir einen D-Zug an Gespräch. Und sie hat folgende Frage für dich. Und die passt vielleicht ganz gut zur aktuellen Zeit. Sie fragt sich und die fragt dich, was dein ungelebtes Potenzial ist und was du dafür tun kannst, dieses Potenzial in Zukunft auszuleben.
Also, ich dachte eigentlich, dass ich die letzten 8 Jahre schon viele Gedanken und viel Arbeit in das Bildungssystem gesteckt hätte und da einen Haken hintermachen könnte aus You paid your dues und so bitteschön, jetzt macht was draus. Und die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass da noch so viel mehr Potenzial schlummert, zu sagen, bevor ich einen Haken hinter das Thema machen kann, müssen wir noch viel, viel weiter sein, als wir es gerade sind. Und ich kann da einen großen Beitrag leisten, denn ich bin jetzt auch erstmalig unverdächtig. Also bis zum 31.12. hieß es immer, naja, klar sagt die, dass das wichtig ist. Die muss ja auch ihre Digitalwerkstätten füllen. Oder klar sagt die, dass digitale Geräte toll sind. Die will ja auch Fox & Sheep Apps verkaufen. Und jetzt will ich weder das eine noch das andere. Ich freue mich, wenn das weiterhin läuft. Aber ich bin das nicht mehr. Und folglich habe ich eigentlich noch einen viel größeren Hebel in Zukunft auf diese Themen. Also bin ich da auch verpflichtet zu, da noch diesen Hebel weiter umzulegen. Und deswegen ist das mein schlummerndes Potenzial oder mein ungenutztes Potenzial, jetzt nicht zu sagen, da hast du doch schon viel reingegeben, sondern zu sagen, so jetzt kannst du dich mal richtig beweisen, weil wenn diese Krise eines gezeigt hat, dass das noch nicht zu Ende gedacht ist.
Sehr, sehr, sehr guter Ansporn für die nächsten Monate, die da so kommen. Wir fragen ja normalerweise auch immer, welchen Rat man sich selbst geben würde, wenn man so 14 oder 15 ist. Ich drehe die Frage mal um, weil mich das interessiert. Wenn deine Kinder dich fragen nach einem Ratschlag gerade, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Und die sind in einem unterschiedlichen Alter, deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach, die Frage zu beantworten. Aber was ist so deine Antwort?
Meine Antwort wäre, weil das auch was ist, was ich immer noch lerne und auch meinem 14-jährigen Ich schon gesagt hätte und es aber immer noch nicht kann, so Kontrolle abgeben und loslassen. Jungs, Valentina würde mich jetzt noch nicht fragen, also eher die Jungs, wir wissen nicht, wie es wird. Wir können da jetzt uns viele Sorgen machen, viele Gedanken, viele Pläne. Im Zweifel kommt es eh jetzt anders. Und jetzt lass uns einfach mal es auf uns zukommen. Jetzt haben wir halt einfach mal gerade keinen Plan.
Wie gehst du damit um? Also fällt dir das schwer?
Ja, genau. Nicht gut. Also im Sinne von, ich lerne das selber gerade und hoffe, dass ich das meinen Kindern früher beibringen kann, als ich das jetzt sozusagen kann. Aber einfach mal so ein bisschen in diese Unsicherheit reinsteuern und sie nicht als Bedrohung empfinden, sondern als Chance für was Neues oder was Unbekanntes oder ja, so dieses Loslassen. Valentina tanzt hier immer zu Let It Go durch die Bude, weil sie unser erstes Mädchen ist und Frozen entdeckt hat. Und da singen wir dann alle mit und machen Ausdruckstanz und so. Und dann denke ich so, und jetzt müssen wir es nur noch verinnerlichen, was wir da singen. Also insofern, würde ich das, glaube ich, Ihnen raten und mir gleich mit.
Sehr schön.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Let it go.
Let it go. Let it
go. Wenn du nicht weißt, wer unser nächster Gast ist im Podcast, welche Frage hast du an sie?
Wann geht das Leben wieder los?
Okay, mal gucken, wie die Antwort ausfällt. Verena, das war ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast und für uns ein sehr schöner Moment, dich irgendwie zu sehen und mit dir Zeit zu verbringen.
Fand ich auch. Highlight heute.
Ja, wir hoffen, dass wir das irgendwann wieder entweder mit 1,5 Meter Abstand oder weniger nachholen können im echten Leben. Danke dir und vor allem dafür, dass du so viel Inspiration gibst und so viel Ansporn gibst, anders mit dieser Krise umzugehen. Und glaube ich auch mit der Arbeit, die du da gerade vorantreibst, vielen Eltern wirklich Halt gibst und eine Richtung gibst, wie man mit seinen Kindern wie man mit seinen Kindern durch diese Zeit durchgehen kann. Und das ist sehr, sehr toll zu sehen.
Das freut mich. Ja, vielen Dank an euch.
Ja, auch von mir. Also du warst super großzügig mit uns über die ganzen Jahre, ne? Und du warst jetzt zum dritten Mal bei uns, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ich glaube,
ihr werdet mich nicht los.
Das Buch wird vielleicht ein guter Anlass, genau, uns wiederzutreffen.
Genau.
Und ich glaube, wenn ich mich so richtig erinnere, waren meine letzten Sätze in Episode Nummer 2 war sowas wie, dass ich mir gewünscht habe oder mir vorgestellt habe, dass du entweder Bürgermeisterin von Berlin wirst oder Bundeskanzlerin. Und ich kann den Gedanken nicht los, werden heute, dass vielleicht Bildungsministerin ja auch gar nicht so schlecht wäre, weil so wie du eben diese Fragen formuliert hast, habe ich mich total angesprochen gefühlt und mir gedacht, hey, die muss das doch machen. Und deswegen glaube ich, ist vielleicht das Buch, was du schreibst, ja vielleicht ein Rantasten, reinschnüffeln in die Politik, reingraben in die Politik und vielleicht treffen wir uns ja in einer anderen Funktion dann wieder.
Genau, das wird dieses Buch zeigen. Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt, das fertig zu schreiben. Nein, also absolut. Das sind die Fragezeichen der Zukunft und dann schauen wir mal, wann wir die beantwortet kriegen.
Ja, du, Obama hat ja auch ein Buch geschrieben, Audacity of Hope, und ist dann Präsident geworden. Deswegen,
ja, siehst du, also,
so läuft das halt.
Ja, dann bin ich ja on a good track.
Genau. Ja, auch von mir vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich super, also dich nochmal hier zu haben und dich zu sehen, auch über Distanz und das Gespräch zu führen. Vielen Dank.
Danke. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank an Verena und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns natürlich helfen, unsere Interviewgäste noch sichtbarer und hörbarer zu machen, indem du diese Folge mit deinen Freundinnen und Freunden teilst, deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Bekannten und Verwandten oder diese Folge natürlich auch in den sozialen Medien teilen kannst. Du findest uns auf Instagram @@rolemodels, auf Twitter @rolemodels und unter Role Models auf LinkedIn. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich über Feedback und Anregungen von euch und Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts.
Falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir natürlich auch das erste Role Models Gespräch mit Verena Pauser. Das war Episode Nummer 3. Oder mit der Co-Gründerin von Berlo, Katharina Kurz. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Und vielen Dank an Jasmin Stuckinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Euer David.
Und eure Isa.